Liebe ist für mich ein Verb, also es ist was man aktiv tut.
Für den Zeitpunkt waren das so die richtigen Personen. Und man ist ja auch immer so im Wandel.
Sonst würde ich über keine Person, in die ich verliebt war oder die ich gedatet habe, sagen so, boah, was für ein grauenvoller Mensch. Sondern meistens einfach so, es ist halt genau die falsche Person für mich.
Aber man ändert sich ja auch, wenn man miteinander ist.
Zu den Twin Flames. Ich glaube, diese spirituelle Idee finde ich voll interessant. Ich glaube, sich selbst zu leben ist auch so ein wandelnder Prozess und mal braucht man mehr das für sich und mal mehr das. Hallo zusammen.
Hallo.
Wir sind hier mit einer neuen Folge Cheeksy Chats.
Ich bin Amessa.
Und ich bin Helen.
Heute ist unser Thema wieder im Rahmen Never Have I Ever. Das heißt, wir haben Community-Themen und besprechen, ob wir das schon mal gemacht haben. Und wenn die Person das getan hat, dann müssen wir trinken.
Genau. Also, wir haben uns wieder von euch was schicken lassen. Und diese Woche ist das nämlich, ob wir schon mal in eine Person verliebt waren, die falsch für uns war. Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, drei, zwei, eins.
Nein.
Ja, also nur was? Nein.
Ich wusste, du wirst es kontrovers finden, aber ich glaube eigentlich nicht.
Ich war nie in die falsche Person verliebt. Ich war nur in... Okay, ich exe jetzt
Trink
mal kurz
Helen.
Dieses Glas, wirklich, boah. Also vielleicht nicht nur, aber ich würde sagen, so eine gute 90%-Quote habe ich, boah.
Okay. Ich meine, vielleicht sehe ich es ein bisschen optimistisch, aber trink erstmal aus.
Ich schaffe es gar nicht, alles zu trinken. Also ich schaffe gar nicht so viel zu trinken, wie ich trinken müsste. Okay, dann fangen wir doch mal an. Ich weiß nicht, ich habe wieder verschiedene Definitionen von... Also okay, warum denkst du, dass du noch nie in die falsche Person verliebt warst?
Also, ich glaube natürlich, ich hatte einige Beziehungen, die vielleicht nicht gut geendet sind, aber ich glaube irgendwie... Für den Zeitpunkt waren das so die richtigen Personen. Und man ist ja auch immer so im Wandel. Man ändert sich. Und ich glaube, ich hatte dort immer, also jede Beziehung war irgendwie eine Lektion. Natürlich kann man dazu auch argumentieren, dass es trotzdem die falsche Person gewesen sein kann. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass für mich das gerade richtig war. Also so, das hätte ich es nicht so erlebt, dann hätte ich niemals diese... Schlussfolgerungen oder so persönlichen Entwicklungen machen können. Ich glaube, natürlich wäre es auch nochmal anders, wenn man jetzt in einer sehr toxischen Beziehung war oder irgendwie in einer abusive Relationship. Aber ich glaube, für mich in dem Rahmen, auch wenn viele Sachen nicht so gut liefen oder ja auch mal negativ waren, dass ich irgendwie dankbar bin für die Beziehungen.
Voll, also voll interessant, genau, weil ich glaube auch gar nicht, dass die Personen, wo ich sagen würde, dass ich in die falsche Person verliebt war, Leute waren, mit denen ich in Beziehung war.
Ah.
Also in richtigen Beziehungen war. Ich glaube, dass, genau.
Ach so, ja.
Wir sozusagen zum einen, also es gibt ja sozusagen einmal diesen Komplex, dass es nur so eine Person für jede Person gibt, dieses Seelenverwandten-Ding. Da bin ich keine Verfechterin von.
Ich auch nicht.
Okay,
gar nicht.
Aber
darüber
genau.
Möchte ich auch noch reden.
Okay, können wir nochmal drauf zurückkommen. Aber genau, also bei mir ist es dieses so, ja, ich war immer schon in falsche Personen verliebt. Nicht, weil sie sozusagen not the one waren. Und auch genau, Leute, mit denen ich in Beziehung war, egal wie es sozusagen lief, im Endeffekt, es gab ja einen Grund sozusagen, warum ich in die Person verliebt bin. Aber ich glaube, bei mir ist so falsche Personen wirklich Leute gewesen, mit denen ich in irgendwie so Situationships rumgehangen habe oder im Endeffekt einfach mich in Leute verliebt habe, die mir nicht so gut getan haben, weil ich nicht so richtig wusste, wonach ich eigentlich suche und dann irgendwie jemanden kennengelernt habe und die Person irgendwie voll toll fand oder irgendwas an der Person voll anziehend fand und dann, ja, irgendwie sehr lange daran hängen geblieben bin. Und das ist mir schon öfter passiert und genau, irgendwann habe ich so ein Muster da drin erkannt, weil die Person sich auch so vom Äußerlichen oder von der Art und Weise, wie sie waren, also es waren jetzt nicht alles so super extrovertierte oder introvertierte Menschen oder hatten alle den gleichen Beruf oder so. Also es waren schon eine gute Variation.
Es gab nicht so den roten Faden.
Genau, also ich habe voll lange gebraucht, um den roten Faden zu sehen. Und der rote Faden für mich ist einfach, dass die Leute so ein bisschen ambivalent mir gegenüber sind. Also sie sind nett und es ist lustig, aber sie sind immer so ein bisschen so, ja, schön, wenn du da bist, aber auch okay, wenn du nicht da bist. Und ich, genau, habe irgendwie mich daran immer so abarbeitet und damit, also mit so einer Ambivalenz kommt ja auch oft so eine Unzuverlässigkeit einher, weil die andere Person es ihr einfach nicht so wichtig ist. Und genau deshalb würde ich sagen, dass es so falsch war, weil ich für mich nicht evaluieren konnte, was sozusagen wichtig für mich ist. Also was ich mir eigentlich wünsche für eine Beziehung oder mir das nicht so eingestehen konnte und oftmals auch gar nicht eingestehen konnte, dass ich so eine Beziehung eigentlich haben möchte und nicht halt so irgendwas. Und dass ich gar nicht so chillig bin. Also so nur, also dass ich so gar nicht suche. Und
ach, immer diesen Pressure, das Cool Girl zu sein.
Ja, und so einfach und diese ganzen Sachen.
Gut, ja, das kenne ich, ja.
Genau, und da hatte ich schon das Gefühl, dass sozusagen die Person an sich, also es geht mir gar nicht darum zu sagen, dass es so schlechte Personen waren. Also ich würde zum, also glaube ich eigentlich über niemanden, also über keine Person, außer jetzt, genau, so missbräuchliche Situationen, aber sonst würde ich über keine Person, in die ich verliebt war oder die ich gedatet habe, sagen so, boah, was für ein grauenvoller Mensch, sondern meistens einfach so, es ist halt genau die falsche Person für mich. Und das ist so, glaube ich, mein Take zu dieser Frage.
Ja, ich glaube, ich habe es irgendwie mit Nein beantwortet, weil ich war ja auch immer sehr, zumindest bei Dating, vorsichtig mit wen ich dann date oder dass es halt...
Du warst viel wählerischer. Es hat ja viel länger bei mir gedauert, dass ich schaffe. Also jetzt bin ich ja sehr wählerisch, aber vor so 2 Jahren war ich ja so, ja, ich nehme einfach egal wen und guck mal. Und du warst schon immer so...
Ja, wenn mir jemand so ein bisschen zeigt, so, ah, ich bin jetzt nicht so toll und so the most, also so...
Ja, du, ich glaube, wenn ich diese
Ambivalenz... Ja, wenn ich die Ambivalenz spüre, dass ich dann auch nicht mehr so interessiert daran war.
Ja.
Auch wenn ich ja auch meine Lektion hatte, dass ja Ambivalenz, also wenn es jetzt vielleicht durch Taten Ambivalenz gezeigt wird, dass man dann auch nicht nur den Wort trauen soll. Aber ich glaube, ich hatte in jeder, auch in jedem Crush, wo es jetzt auch keine Beziehungen waren, so Gründe, die Person gut zu finden. Und vieles war, glaube ich, so Qualitäten, die ich gerne in mir hatte oder die wahrscheinlich auch irgendwo schon in mir waren. Und dann habe ich das Gefühl, konnte ich die irgendwann so absorbieren oder für mich so herauskristallisieren und so in mir mehr fördern oder so. Und dann, und deswegen habe ich so das Gefühl, jeder Crush oder jede Liebe war so something that I cherish, ja.
Ich glaube, bei mir liegt es wirklich daran, dass es mir einfach, dass ich so lange gebraucht habe, den roten Faden zu finden und herauszufinden, was mir wichtig ist, dafür einzustehen, so sehr klar damit zu sein und auch wählerisch zu werden, was es sozusagen verhindert hat, dass ich so das über mich sagen kann. Weil ich habe mich dann ja einfach immer so reingestürzt und war so, ja. Und dadurch, dass ich irgendwie mich selbst einfach nicht so gut kannte, glaube ich, wusste ich einfach nicht so richtig, was ich will. Und dachte immer die ganze Zeit, ich mache so ein bisschen Trial and Error. Also ich probiere einfach mal alles und irgendwann werde ich schon aufs Richtige stoßen. Aber wenn man nicht so richtig seine eigenen Grenzen gesetzt hat oder so klare Wünsche artikulieren kann, ist es natürlich ein bisschen schwer, dann auch die richtige Person überhaupt zu finden, wenn man selber gar nicht genau weiß, was es ist.
Ja, verstehe ich. Ja.
Und jetzt ist es schon so, dass ich so Sachen habe, die so sehr klar für mich sind, die ich so suche in einer anderen Person, wenn ich suche, weil meistens suche ich ja auch nicht, bin ja sehr zufrieden.
Ja.
So, aber genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Wendepunkt für mich gewesen. Aber ich finde es auch interessant, weil das geht ja voll vielen Leuten so, dass sie so sehr lange unglücklich verliebt sind in Leute und es irgendwie nicht so richtig loslassen können. Und das hatte ich ja auch viel, dass ich so sehr verliebt war in Leute, die mich unglücklich gemacht haben und es ja so lange mit mir rumgetragen habe.
Ja.
Weil ich irgendwie, weil es mir so voll schwer gefallen ist, so die Fehler der anderen Person anzuerkennen oder mir klarzumachen, dass die andere Person vielleicht nicht so toll ist wie meine Projektion dieser Person.
Gut, das musste ich auch lernen, ja.
Und ich glaube, genau, das ist ja auch so ein bisschen für mich dann in der Logik jetzt von diesem Klischeesatz von so, man muss sich halt, also vielleicht muss man sich selbst nicht unbedingt lieben, also schon, aber nicht so. Ich glaube, sich selbst zu lieben ist auch so ein wandelnder Prozess und mal braucht man mehr das für sich und mal mehr das. Aber ich glaube, was man wirklich braucht, ist, dass man sich selbst kennen muss.
Und auch mögen irgendwie, finde ich.
Genau, ich glaube auch sehen, ja, kennen und mögen,
ja,
um auf eine Person zu treffen, die dann sozusagen nicht das Falsche ist. Und ich glaube, man kann auch voll Glück haben und ohne, dass man diese Prozesse selbst gemacht hat, diese Person treffen. Aber das war bei mir halt nicht so. Also ich habe halt wirklich im Endeffekt das maximal Unpraktischste für mich an Verhaltensmustern mitgedatet.
Ich glaube, es ist auch extrem schwer, wenn man, also man kann natürlich Glück haben und die Person treffen, aber ich glaube auch, wenn man dann eine Beziehung hat und sich halt nicht selbst irgendwie gut findet oder gar nicht kennt, dass dann auch dadurch viele Komplikationen in der Beziehung passieren werden und die vielleicht auch die Beziehung total strapazieren werden. Ich glaube, für mich war ja auch wenn viele Personen auch, glaube ich, wo auch Projektionen für mich waren, also wo ich Sachen in denen gesehen habe, die vielleicht gar nicht echt waren oder vielleicht eher durch meine Seite irgendwie so gewünscht, ja, dass trotzdem mich das immer so ein bisschen, ich meine, das Gefühl hatte, ich konnte daraus was lernen oder was für mich herausnehmen und dann, weil ich viel finde, so Liebe ist sowas, sich in den Augen von jemand anderem zu sehen oder so gesehen zu werden. Und ich glaube, so ein Stück, wenn ich mich dann in der Person gesehen hatte oder so das Gefühl hat, sie sieht mich, war dann immer so ein, dass ich basierend darauf gut filtern konnte oder sowas oder dass automatisch irgendwie passiert ist.
Voll. Ja, ich glaube, das ist genau ein voll praktischer Ansatz sozusagen an diese Sache. Genau, und ich glaube, es ist ja sowas, was irgendwie so voll viele Menschen, also so in meinem Umfeld auch so haben, dass sie halt immer so das Gefühl haben, dass sie sich nur in Leute verlieben, die so und so sind oder das und das und irgendwie nie die richtige Person treffen. Und ich glaube, es ist ja schon was, womit viele Leute, also ich habe nicht das Gefühl, dass es ist so for lack of trying. Also ich habe schon das Gefühl, dass Leute sich so Mühe geben und an sich arbeiten und irgendwie gucken, ob sie jemandem begegnen, irgendwie so, der sie sieht und andersrum. Also und ich glaube, dass es auch ja einfach schwer ist. Also es ist ja schwer, sich zu öffnen und es ist auch, man macht sich verletzlich und all diese Sachen. Und ich glaube, dass es dann natürlich praktischer auch sein kann, wie du halt so ein Screening-System zu haben, wo man von Anfang an ist so, ja, ich öffne mich jetzt nicht für jede x-beliebige Person, die vielleicht so mittelmäßig dran interessiert ist, sondern so zu gucken, so, okay, was sucht diese Person eigentlich? Weil wenn wir beide gerade nur was Entspanntes suchen, super. Aber wenn ich was Ernstes suche und die andere Person halt nicht, dann vielleicht öffne ich mich dann nicht so sehr dieser Person und reite mich dann da so rein und hoffe, dass die Person ihre Meinung ändert und. Was ja auch alles schon geschehen ist. Aber oftmals ist es ja auch ein Rezept ins Unglück.
Ja, ich finde ja auch schon viel an der Schwierigkeit, sich zu öffnen, liegt ja auch schon allein in dem Prozess. Weil oft, finde ich, hatte ich oder haben ja auch Leute so kommuniziert, dass sie das Gefühl haben. Oder irgendwie ist man so, ah, ich suche nichts. Also diese Mauer und so zu tun, so wenn man jetzt betont, man möchte unbedingt eine Partnerperson irgendwie finden, dass es dann irgendwie verzweifelt wirkt oder sowas. Und der Wille allein schon irgendwie so eine erste Peinlichkeit ist oder so eine Hürde.
Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass Leute sich so voll oft gar nicht trauen zu sagen, so, yo, ich suche was Richtiges.
Ich würde sehr, sehr gerne, sehr gerne in der richtigen Beziehung sein oder sowas, wenn man es dann zu hart versucht oder so.
Ja, weil Leute immer so denken, man würde es so um jeden Preis tun. Mhm. Aber genau, es ist ja auch so ein Punkt, den ich jetzt so für mich erreicht hatte vor einer Weile, dass ich so bin, so, ja, ich kann auf entspannt daten, aber dass ich schon im Endeffekt ja eine Beziehung suchen würde und sonst nicht mehr so viel rein investiere. Also ich kann trotzdem Leute daten und es kann nett sein, aber wenn ich so denke, okay, es läuft halt auf nichts Richtiges hinaus, auf das ich mich so verlassen kann, dann höre ich jetzt auch damit auf. Also dass man sozusagen ja, lernt, so ein bisschen die Peinlichkeit davor zu verlieren, weil ich glaube, ja, es ist ja so ein bisschen so ein, ja, ja, so ein kleiner Krux, weil es gibt ja voll viele Leute, die eigentlich was ganz Bestimmtes suchen und sich halt nicht trauen, es zu sagen, weil es als nicht so cool dargestellt wird oder man nicht so locker dargestellt wird. Aber gleichzeitig finde ich es irgendwie voll schön, weil es ist ja, weil es voll mutig ist, glaube ich, einfach zu sagen so, yo, ich möchte gesehen werden und ich suche Liebe und ich bin auch bereit, sozusagen sie zu geben und jemanden zu sehen und mir so Zeit und Arbeit dafür zu nehmen. Und genau, deshalb finde ich es eigentlich ganz schön. Aber ja, es ist also in Berlin, in unserer Generation gerade nicht so ein krasses Ding. Auf jeden Fall nicht in meinem Umfeld, dass Leute so unbedingt sind, so ja, alle sind so am Rumgehen und sagen so, ich will unbedingt das und das.
Ja.
Außer halt so casual. Ich glaube, casual sagen alle immer so, ja, ich bin nur entspannt und keine Erwartungen und
alles kann, nichts muss.
Ja, und das ist für mich, ja, es kann ganz nett sein, aber ich persönlich gehe, glaube ich, also, das macht mich immer ein bisschen wahnsinnig, weil...
Ja, halt einfach den Mund so. Sorry.
Ja, ich glaube, weil sich dadurch Leute oft aus der Verantwortung ziehen.
Und schon so das so vorbereiten, quasi so Enttäuschung vorbereiten.
Ja, und dann auch einem so Enttäuschung absprechen, weil sie sagen so, und das ist mir jetzt super viel passiert. Und deshalb sind es, glaube ich, die falschen Leute, weil ich auch, selbst wenn ich nicht in einer romantischen Beziehung bin, ja trotzdem in einer Art Beziehung mit der Person bin, also sexuell oder freundschaftlich. Und ich schon finde, dass einfach so Erwartungen an eine zwischenmenschliche Beziehung zu haben, normal ist und man auch so darüber reden kann, was so Bedürfnisse sind und Grenzen sind, aber dieses so von Anfang an so, ich kann halt machen, was ich will, weil wir machen ja so und so, ist halt für mich, glaube ich, nicht ganz so die Höhe.
Und ich finde, das ist ja auch voll der Unterschied, ob man jetzt sagt, man geht ohne Erwartungen ran, aber ich finde, man kann dann trotzdem zeitnah erklären, wo es hingehen kann, wo es hingeht, wie man sich fühlt und nicht, dass man dann super lange in dieser Situationship bleibt.
Voll, aber auch wenn man in der Situationship bleiben möchte, ich glaube, es ist nur so ein bisschen so die Frage, so wie ehrlich ist man mit sich, weil ich glaube, ich hatte auch vor ein paar Jahren einfach nicht das Selbstbewusstsein, Leuten so das zu sagen, weil es mir auch peinlich war und habe dann immer so drum rumgedruckst und bin dann in Situationships geblieben, in denen ich eigentlich nicht mehr sein wollte oder wo ich was ganz anderes eigentlich wollte oder auch eigentlich gar nicht die Person und so rein und genau, das ist so ein bisschen meine Erfahrung mit in die falsche Person verliebt sein. Ja. Aber wenn ihr in fiktionelle Leute verliebt seid, seid ihr nie in die falsche Person verliebt.
Transition.
Hier ist mein guter Werbespot für heute. Denn auf Cheeks gibt es super viele heiße Leute in erotischen Videos, Audios, aufklärenden Inhalten, die ihr euch anschauen kann, die heiß und zum Verlieben sind, die euch auch nicht das Herz brechen können, weil sie nur eine Projektionsfläche für eure Fantasien sind. Alles ist divers produziert und ethisch. Also es gibt Hochglanzmaterial und Selfshot-Material, also so Amateur-mäßig mehr. Es gibt Real-Life-Couples, wo ihr auch deren heiße Bindung sehen kann, was mir tatsächlich auch geholfen hat, um zu sehen, so okay, so kann sexuelle Bindung auch aussehen.
Ja.
Das macht ich voll gerne. Also, falls ihr Lust habt, ein bisschen Zeit mit eurer Sexualität zu verbringen und euch mehr zu empowern, als irgendwelchen Leuten hinterher zu rennen, that are not that into you, ist das ein toller Weg, um ja, irgendwie eine positive Erfahrung mit sich und der Sexualität zu machen. Und dafür könnt ihr mit dem Code CHEEXYCHATS, CHEEXYCHATS, Cheeks 7 Tage lang auf das Jahresabo kostenlos testen. Während der Probezeit könnt ihr jederzeit kündigen oder auf die Monatsmitgliedschaft wechseln. Und erst nach dem Ablauf dieser 7 Tage Probezeit beginnt die zahlungspflichtige Mitgliedschaft. Und dieses Angebot ist nur gültig für NeukundInnen und nur anwendbar auf die Jahresmitgliedschaft. Diese kostet 118,80 Euro jährlich, also 9,90 Euro monatlich. Falls ihr auf eine monatliche wechseln wollt, kostet diese 14,90 Euro monatlich. Und um Cheeks 7 Tage umsonst zu testen, geht auf getcheeks.com, das ist getcheeks.com und wählt die Jahresmitgliedschaft aus. Das Angebot geht nur mit unserem Code. Und den findet ihr auch, wie den Link, in unseren Shownotes. Also, Genau, hört auf, so viel Zeit damit zu verbringen, verzweifelt darüber zu sein, in die falsche Person zu verliebt sein, weil es auch zum Verzweifeln ist, besonders wenn man nicht aufhören kann.
Ja.
Und gönnt euch ein bisschen sexy Time mit euch selbst.
Einfach Pornos. Ich liebe deine Werbespots. Ihr müsst wissen, das improvisiert sie jedes Mal. Also ich bin hier immer sehr impressed.
Echt? Das stimmt nicht. Ich habe mir immer eine Struktur dafür und einen kleinen Übergang
Struktur,
geschrieben.
Struktur, aber trotzdem overall. Das ist Freestyle. Aber okay, was ich jetzt noch zu verliebt in den Falschen, weil du vorhin investiert gesagt hast, finde ich sehr interessant, dass oft diese zwei fast gegensätzliche Konzepte gibt. Einmal so Seelenverwandte oder Twin Flames oder so. Und andererseits...
Was sind Twin Flames nochmal?
Eigentlich ist das genau dasselbe. Also es ist mehr so eine spirituelle Variante davon, glaube ich. Also auch Seelenverwandtschaft, dass es eine Person draußen gibt für dich, wo ihr total das tolle Match seid. Es kann auch sein, dass es irgendwie nicht appropriate ist.
Ich muss mal ganz kurz nur googeln, weil ich dachte... Ja, nee,
Genau, und
two people who share the same soul, also zwei Leute, die sozusagen eine Seele teilen. Also es ist ein, genau, spirituelles Konzept. Mhm.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es oft dieses Narrativ, dass man seine Eltern sucht in seinen Datingpartnern und oder vergangene Traumata und versucht, die dann wieder aufzuarbeiten in Beziehungen. Zum Beispiel irgendwie, der Vater war emotional abwesend und dann sucht man sich ein Freund, der das auch ist und hofft irgendwie in diesem neuen Beziehungskontext dieses Problem lösen zu können. Und ich finde, für mich ist das interessant, weil dieses seelenverwandte Konzept ist so das Gegenteil. Man hofft so, es gibt eine Person, die schon perfekt ist für dich, wo quasi keine Arbeit gemacht werden muss und das ist für immer perfekt. Deswegen sind das so zwei Extreme irgendwie.
Genau, deshalb mag ich das Seelenverwandtschaftskonzept auch nicht, weil Liebe ist für mich halt genau ein Verb, also es ist was man aktiv tut, wie Bell Hooks sagt, und etwas, woran man arbeitet, etwas, woran man wächst. Es ist Care-Arbeit, die man leisten muss, die man gleichmäßig lernen muss zu leisten, also dass alle oder Beteiligten in dieser Beziehung ähnlich viel Input da reingeben. Vielleicht hat man eine Person mehr Kapazität, vielleicht mal eine andere, aber insgesamt ist es für mich ein Arbeitsprozess, den man zusammen geht, der anstrengend sein kann, der aber auch voll schön sein kann, weil man einander mag.
Und es ist ja auch lohnenswert, also es ist ja voll schön,
genau,
wenn man diese Arbeit zusammen macht und an sich so zusammen wächst.
Total. Und deshalb mag ich das Seelenverwandtschaftskonzept nicht. Also ich finde es irgendwie schön zu denken, dass es irgendwie Personen gibt, mit denen ich kompatibler bin als andere Personen oder Personen, die mich aufgrund ihrer Erfahrungen im Leben besser sehen können als andere Personen. Und das glaube ich auch, dass bestimmte Personen mich eher sehen werden als andere. Aber ich glaube, dass darin auch voll viel Arbeit steckt und dass auch Leute, die lange zusammen sind und glücklich noch in ihren Beziehungen sind, sehr viel Arbeit da reinstecken. Und ich habe sehr viel Respekt davor.
Ja, und teilweise auch Kompromisse und dass man... Ich glaube auch viel daran, dass man lernt, zusammen zu wachsen. Also so, nicht jetzt unabhängig, aber so eine Einheit wird irgendwie. Also so, dass man vielleicht von Anfang an nicht jetzt in allem kompatibel ist, aber dass man lernt durch Kompromisse oder wie man die andere Person verstehen lernt oder einfach Empathie, Basics, I guess, eine super Partnerschaft wird und dass er auch halt pflegen muss und es wird auch nicht immer einfacher.
Genau, und dass man auch immer sozusagen dabei bleibt, auszuverhandeln, ab wann ist es ein Kompromiss und ab wann gibt man irgendwie so einen Teil von sich selbst auf und wie viel Arbeit ist es okay zu geben oder fordert die andere Person irgendwie zu viel oder macht selbst zu wenig oder und so weiter und so fort. Und auch kritisch, ich glaube, das ist so eins der wichtigsten Teile, die man auch mit sich selbst sein können muss, um so zu lieben ist, sozusagen kritisch mit sich selbst zu sein und gleichzeitig auch liebevoll mit sich selbst zu sein. Also so eine Art Zärtlichkeit dem Selbst gegenüber zu treten, aber auch mit so einem kritischen Auge von so, okay, mache ich das gerade aus Faulheit nicht oder könnte ich mir hier mehr Mühe geben? Und deshalb genau glaube ich, dass es das gibt, aber ich glaube halt, dass es nicht nur eine Person gibt. Ich glaube, dass mit verschiedener Arbeit es passieren kann und ich glaube auch, dass es voll in Ordnung ist, wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man so ist, okay, es passt halt irgendwie nicht mehr zu sagen so, gut, dann hören wir jetzt auf.
Ja.
Und dann setzen wir ein Ende und es ist mir früher super schwer gefallen, weil ich war irgendwie so, aber nein, ich habe jetzt irgendwie jemanden gefunden, den ich voll mag und ich bin irgendwie genau, jetzt habe ich so Arbeit da rein investiert und es war irgendwie voll schwer für mich zu verstehen, dass sozusagen nur weil Arbeit rein investiert wurde, das jetzt nicht für immer bleiben muss. Ja. Also dass es diese Arbeit ja in mir bleibt und ich sie in was Neues tragen kann und das auch voll der schöne Prozess sein kann.
Ja, und dass die Beziehung ja auch trotzdem voll schön und total wichtig gewesen ist und nicht durch ihre Permanenz irgendwie wichtig oder Bedeutsamkeit in deinem Leben hat. Ich glaube, ich hatte das schon in meiner ersten Beziehung gelernt, weil meine Mutter meinen Partner oft vor mir Lappen genannt hat. Also nicht, hat sie ihm nicht gesagt, aber sie meint halt immer Lappen, Lebensabschnittspartner.
Und das ist ja eine lustige Abkürzung.
Und das war halt so, ja, weil es ein Abschnitt ist, man ist ja auch selber so viel im Wandel. Ich glaube auch, wenn wir jetzt dieses Wort verwenden wollen, seelenverwandt war, heißt ja nicht, dass man es immer ist. Also so, man ändert sich ja auch, wenn man miteinander ist. Heißt ja nur, weil man zusammen wächst, dass man vielleicht nicht in die gleichen Richtungen wächst. Und ich glaube, es kann super schwer sein zu merken. Ich habe ja auch nicht immer gleich den Absprung geschafft oder dieses richtige Zeitfenster gehabt. Aber das ist was auch natürlich auch in seiner Tragik auch eine gewisse Schönheit hat, dass es ja trotzdem eine tolle Beziehung war oder gewesen sein kann.
Genau, also sozusagen dieses Realisieren, dass jemand, der mal die richtige Person für einen war oder die mal die richtige Person für einen war, nicht mehr die richtige Person oder damit sozusagen zur falschen Person wird.
Ja, weil man ja auch nicht mehr dieselbe Person ist.
Genau, weil man nicht mehr dieselbe Person ist, diesen Realisierungsprozess zu machen und irgendwie, deshalb glaube ich, genau, ist falsch gar nicht gedacht als die Person ist doof, sondern einfach die Person ist es halt nicht mehr für einen, um irgendwie weiterzuwachsen oder man, genau.
War ich verliebt in den Doofen?
Genau, das ist nicht so, genau, die Frage ist nicht so, ist man nur in doof, also in gemeine Leute verliebt gewesen oder so, sondern halt so, genau.
Ich hoffe, die Community schickt künftig mehr solche Themen. Bin ich verliebt in den Doofen? Aber was hältst du von der anderen Seite, also von dem, dass man seine alten Traumata, sei es jetzt Eltern oder andere Beziehungssachen, versucht in romantischen Beziehungen anders zu leben oder zu lösen fast sogar.
Ich habe noch einen Gedanken zu der Sache davor.
Und sure.
Dann muss ich das
Rewind.
Zu den Twin Flames. Ich glaube, diese spirituelle Idee finde ich voll interessant, weil ich glaube, dass da bestimmt auch voll viel drinstecken kann, dass man sozusagen eine Person findet, mit der man einen Teil seiner Seele teilt und es ja auf so einem indigenen Wissen basiert, aber dass in meiner Positionierung von so einer weißen Person, die einfach so, ja, einfach so einen Kolonisierungshintergrund und alles Negative, was jetzt in der Welt passiert ist, Hintergrund hat, würde ich einfach sagen, dass ich glaube, dass es genau ein anderes Wissensfeld ist und dass auch, glaube ich, einfach eine andere Idee oder Umgang sozusagen mit Liebe in diesen Wissensformaten stattfinden kann und dass ich sozusagen damit gar nicht absprechen möchte, dass es möglich ist. Ich glaube einfach, so wie ich die Welt erlebe, würde ich es nicht unbedingt so sagen, weil ich glaube, dann ist es auch viel so weiße Menschen, die irgendwie sagen so, ja, du bist meine Twin Flame, ohne wirklich zu verstehen, was das bedeutet und einfach dieses Wissen in den Kontext zu ziehen, ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und genau deshalb, ich glaube, dass man von indigenem Wissen voll viel lernen kann und dass dieses Konzept voll interessant für mich ist, aber gleichzeitig kein Grund für mich ist, warum insbesondere Männer halt sich darauf ausruhen sollten, dass irgendwann sie eine seelenverwandte Person finden und dann keine Care-Arbeit leisten müssen oder so. Ja. Ich glaube, das sind so meine zwei Pole dazu.
Ja.
Genau.
Ja, das finde ich interessant, weil ich hatte auch von Bradley Onishi, das ist so ein Professor am Skidmore College, der hatte auch so ein bisschen historisch geguckt und meinte auch, dass so Seelenverwandtschaftsmythologie sehr, sehr natürlich kommt für Menschen. Und es hat, glaube ich, sicher auch irgendwie, es ist ja was Schönes, wenn du irgendwie schlechte Dating-Erfahrungen hattest oder einen anstrengenden Tag, zu wissen, dass irgendwie jemand da draußen für dich ist, so ein Anker irgendwie in dem chaotischen Leben oder so. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch, kann es auch schwierig sein, wenn man dieses Bild von dem einen Partner hat. Weil zum Beispiel, wir haben jetzt eine tolle Beziehung und jetzt klappt mal was nicht. Und dann denke ich so, oh, also mit diesem schicksalsbehafteten Dating Gedankending, wo ich dann denken würde, aber nee, meine Seelenverwandte würde sowas nicht sagen, Helen. Und deswegen mache ich Schluss. Und deswegen, glaube ich, kann man auch viele Arbeit, die man, also Care-Arbeit auch verhindern dadurch oder Entwicklung.
Ja, voll. Ich glaube, genau, wenn man davon ausgeht, dass es schon gesetzt ist. Und ich glaube ja auch, dass Seelenverwandtschaft, wenn es dann sozusagen ist, oder dass man, so dass die ihn besser sehen, auch einfach ein freundschaftliches Konzept der Liebe sein können.
Ja.
Ich glaube, das ist ein großer Punkt für mich, wo ich es auch einfach mehr sehe als in romantischen Beziehungen, weil ich romantische Beziehungen einfach anders wahrnehme als freundschaftliche Beziehungen. Genau, dass ich es mehr in dieser Riege sehe.
Ja, du hast ja auch Teile der Seele gesagt. Und ich finde das halt auch, weil du hast, also du bist ja nicht eine Sache. Deswegen finde ich, wenn es sowas wie Seelenverwandtschaft gibt, dann ist es ja auch naheliegend, dass du viele Seelenverwandte hast. Also so meine Freundesgruppe. Und auch romantisch können es ja viele Leute sein, mit denen ich diesen Rapport hätte.
Voll, oder halt so Wahlfamilien.
Ja,
und so,
genau. Ne?
Also so, genau. Okay, das war jetzt nochmal abschließend Gedanke zu den Seelenverwandtschaften und Twin Flames. Genau, die Eltern.
Ja.
Also ich glaube, es ist ja wahrscheinlich so ein bisschen so ein freudsches Ding. Voll. Aber ich glaube schon, dass sozusagen an dem Punkt was dran ist, dass man sehr lange, also es muss ja noch nicht mal die eigenen Eltern sein, aber die Person, mit der man aufgewachsen ist, mit denen verbringt man sehr viel Zeit und an diese Dynamiken ist man gewöhnt und durch diese Dynamiken denkt man, man hat verstanden, was Liebe ist oder was so ein normales Verhalten ist oder welches Verhalten einem entgegengebracht wird, wenn man geliebt wird. Und oftmals genau haben ja Menschen gar nicht die Kapazität aufgrund von vieler Arbeit oder einen so zu lieben, wie man es braucht in Familiensituationen. Und ich glaube schon, dass es so ein bisschen das ist, dass man genau Liebe auf so und so einschätzt und dann in die Welt hinausgeht und seine ersten Erfahrungen macht und irgendwie schon sozusagen sich Sachen sucht, die man mit Liebe übereinstimmt, sieht und vielleicht dann ja irgendwann bemerkt, so okay, das ist es voll und das funktioniert für mich oder eben, das ist es nicht so. Aber ich glaube schon, dass so ein Mensch als Gewohnheitstier, kann ich mir schon vorstellen, dass man Leute, mit denen man eng ist und Beziehungen führt, oft eben genau, weil man gute Erfahrungen zu Hause hatte oder eben genau andersrum, wie es zu Hause war, darauf basierend Leute sucht, weil man einfach super lange in diesen Dynamiken Zeit verbringt.
Stimmt, diese Gewohnheit ist ja auch Vertrauen und diese Vertrautheit ist ja eine gute Basis für irgendwie eine Beziehung, für Liebe, ob das jetzt negativ oder positiv ist. Und ich fand ja auch gut, dass du gerade meintest, das ist ja auch gute, also du kannst ja auch was Vertrautes von den Eltern in einem Partner, in einer Partnerin, Partnerperson suchen, was auch was Schönes ist. Also sei es jetzt die Entspanntheit oder sowas, was ich in meinen Eltern auch immer hatte beim Aufwachsen. Ja.
Total.
Ja.
Genau, und deshalb glaube ich, ist das so dieser Punkt für mich. Und ich glaube aber nicht, dass es sowas ist, in dem man unentweichbar auf Ewigkeit festhängt oder so, wie, also als wäre es so prädeterminiert, als würde das so alles über einen sagen und als könnte man selbst keine Arbeit reinstecken und es irgendwie verändern. Ich glaube schon, dass man damit werkeln kann und gucken kann, was einem gut tut und was einem nicht so gut tut. Und das sozusagen, das glaube ich auch so ein Teil von Erwachsenwerden ist. Oder für mich ist es ein Teil von so Erwachsenwerden, weil für mich einfach Lieben ein großer Teil von am Leben sein oder Mensch sein ist, mir so sehr viel meine Beziehungen anzuschauen und zu gucken, so okay, liebe ich so, wie ich gerne lieben würde oder werde ich so geliebt, wie ich es eigentlich brauche und was heißt es eigentlich und irgendwie das so herauszufinden, um in allen Beziehungen, nicht nur in romantischen, evaluieren zu können, okay, worin stecke ich Arbeit, worin stecke ich keine Arbeit und welche kleinen Mankos habe ich vielleicht durch ungesunde Muster oder was suche ich mir eigentlich in Menschen und tut mir das gut oder nicht? Und dann zu lernen, damit aufzuhören oder weiterzumachen.
Ja, voll. Ich hatte auch mal gehört, dass es oft zum Beispiel, wenn es jetzt Leute gibt, die Präferenzen haben, wie ich stehe auf Bad Boys oder sowas, dass es eigentlich so ein Zeichen dafür ist, dass du nicht das für dich brauchst, aber dass du gerne wie der Partner sein möchtest. Also, dass du vielleicht eigentlich eher mehr Raum dafür haben wollen würdest, vielleicht jetzt nonkonform zu sein in einigen sozialen Aspekten oder in deinem Style oder was auch immer. Anstatt dieses, was man sonst immer dachte, so Vaterkomplex, bla bla bla.
Ja, interessant. Und ich glaube, bei diesem Bad Boy Trope ist es ja auch irgendwie voll oft, dass in den Medien einem suggestiert wird, dass in so heteronormativen Beziehungen wird er von Anfang an so, wenn er dich ärgert, mag er dich.
Ah ja, was sich neckt, das liebt sich.
Genau, aber das ist ja nicht so. Was sich liebt, das liebt sich. Was sich neckt, neckt sich. Also ich glaube, dieses ist ja auch so ein super wichtiger Teil des Umdenkens von diesem ganzen Konstrukt. So gemein zueinander sein ist keine Liebe, es ist einfach gemein sein. Und ich glaube, sich so ein bisschen zu ärgern und so Spaß zu haben, also necken schon eher. Ne? Also necken ist ja auch... Also ich finde es ganz liebevoll, komm ein bisschen auf die Situation an. Also maybe not
time and place.
When you're down. Genau, also wähl deinen Moment. Aber ansonsten, genau, necken kann von also schon ein liebevoller Prozess sein. Aber genau, dieses Gemeinsein ist einfach Gemeinsein und auch einfach gewaltvoll sein auf eine Art. Hm. Und ich glaube, dass sich darüber im Klaren sein voll wichtig ist, auch in der Wahl von Menschen und ob man sie deswegen wählt, weil man irgendwie was... Gewaltvolles so annimmt oder als Liebe wahrnimmt, was es halt nicht ist.
Also wenn du einen Bad Boy daten möchtest, sei vielleicht einfach der Bad Boy.
Ja, voll.
Aber sei jetzt nicht unhöflich und fies zu allen.
Genau, ja.
Du kannst es für dich irgendwie kontextualisieren, wie du magst.
Ich habe noch so eine abschließende Frage. Würdest du aber sagen, dass du hast ja sozusagen eh Nein gesagt in dieser Frage, aber inwiefern spielt Sex zur Beantwortung dieser Frage für dich eine Rolle? Also würdest du sagen, dass man auch in falsche Personen verliebt sein kann, weil es sexuell einfach nicht so richtig hinhaut? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube schon. Du meinst, wenn also alles stimmt, außer Sex?
Ja, also hat dieses, ob man in die richtige Person verliebt ist, auch was damit zu tun, ob also nicht nur Charakterzüge sich in das eingliedern, was man sich wünscht, sondern auch so Sexualität. Also nicht Orientierung, sondern so Präferenzen oder diese Dinge.
Also ich würde denken, schon im bestimmten Ausmaß schon, aber ich denke auch immer, dass sich so viel wie jetzt auch in anderer Care-Arbeit in einer Beziehung auch miteinander reden lässt. Ich finde für mich persönlich zum Beispiel Sachen, die ich mit einer Person finde, gut finde, vielleicht mit der anderen Person gar nicht gut. Und ich würde denken, dass das, oder ich nehme das einfach mal an, dass es für die meisten Personen so funktioniert und dass man halt auch mit einer Partnerperson Raum hat, Sachen zu besprechen oder zu adjustieren im Sexleben. Ja, und wenn nicht, ist es ja eigentlich auch ein gutes Zeichen für... Das ist die falsche Person. Also ja, vielleicht habe ich so deine Frage beantwortet.
Ja, dass sozusagen es gar nicht um die Aktivität selbst geht, sondern um die Kommunikation.
Ja, genau. Und über den Raum, den man dem geben möchte oder kann. Ja.
Voll die schöne Antwort.
Oh, danke schön. Wie wäre es für dich?
Ja, ich glaube, ich hatte mich das nur, während wir uns unterhalten haben, gefragt. Also ich hatte die Situation noch nie, dass ich war so, okay, es ist falsch, weil diese sexuelle Ebene nicht stimmt oder halt diese Libido-Ebene nicht stimmt, weil ich es immer mit Kommunikation so aus besprechen konnte oder so und das dann gut funktioniert hat. Oder eben auch nicht, aber wenn es nicht funktioniert hat, lag es nicht solistisch daran sozusagen oder war nicht so der springende Punkt. Aber genau, ich würde schon sagen, dass Sex keine so unwichtige Rolle unbedingt dafür spielt. Aber genau das sozusagen, wenn ich mit der Person nicht gut kommunizieren kann, ich sehr schnell die Person aussortieren kann. Das ist eins so meiner wichtigsten Punkte tatsächlich. Ja.
Yes.
Und damit sind wir auch beim Ende der heutigen Folge angekommen.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Auch. Und dann sehen wir uns nächstes Mal zu...
Weiß ich gar nicht.
Rollenspielen.
Oh. Mm. Ach, vielleicht sollen wir was dafür vorbereiten. Ach, naja, ich weiß nicht, ob wir das Rollenspiel vor Audience machen müssen.
Lasst euch überraschen.
Das Selbstexperiment.
Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald. Tschüss. Bye.